Guten Morgen, liebe Geschwister. Ausnahmsweise sage ich mal gleich, wie die Predigt heute Morgen heißt. Das Schwarze in der Mitte. Als ich die Predigt in groben Zügen entworfen hatte, hatte ich mir das alles deutlich leichter vorgestellt. Ich wollte euch mit auf die Spitze eines fliegenden Pfeiles nehmen, der punktgenau ins Ziel trifft. Aber dann, als ich an der Predigt arbeitete, fielen mir unzählige Dinge ein, die mit Ziel zu tun haben. Ich sah Mongolen im Rennen auf ihren Ponys Pfeile auf ein Ziel nach dem anderen schießen. In einem Rennen, dessen Ziel es ist, der schnellste Reiter und Schütze zu sein. Ich sah einen Therapeuten, der seinen Patienten dazu motiviert, in endlos vielen Übungen sein gelähmtes Körperteil wieder zu aktivieren. Ich dachte an Menschen, die durch das Moor gehen und im Dunkeln die Fenster eines Hauses leuchten sehen und nicht wissen, wo der Weg dorthin ist. Ich sah meine geduldig zuversichtliche Spanischlehrerin, wie sie versuchte, uns den verneinten spanischen Imperativ beizubringen. Ich sah mich am Computer bei dem Versuch, Connect Drive fürs TomTom-Navi hinzubekommen, in einem virtuellen System. Ich sah junge Männer und Frauen am Abend in der Stadt mit dem Ziel, so richtig Spaß zu haben. Ja, ich sah. Aber ich will eigentlich nur ein Ziel ins Auge fassen. Das große Ziel des Lebens. Ja, das Schwarze will ich treffen in einer Zielscheibe, mitten hinein. Das ist das große Ziel. Nun ist es ja nicht so, wenn wir geboren werden, dass wir aus dem Mutterleib herausgeschossen werden und ins Ziel fliegen. Wenn gut gezielt, dann mitten ins Schwarze. Nein, wir rutschen in diese Welt, werden da hineingepresst. Und da sind wir. Wir sollen nun das werden, was wir werden sollen. Und dann fragen wir uns, was sollen wir denn eigentlich werden? Keiner hat uns je gefragt, wann und wie wir geboren werden sollen. In welche Kultur und zu welchen Eltern wir geboren werden. Wir sind Kinder unserer Eltern und unserer Gesellschaft. In unserer Zeit, das heißt diese Formen, und diese geben uns die Ziele vor. Dazu suchen wir selbst noch Ziele. Der eine oder andere mag sich vielleicht daran erinnern, welche Ziele er hatte. Wir wollten alle groß werden, als wir klein waren. Wir wollten Schulabschlüsse schaffen, den Führerschein machen, die Welt sehen, tolle Berufe ergreifen und viel Spaß haben. Und vieles andere mag der eine oder andere noch in sich aufsteigen sehen, was er sich so alles wünschte. Das sind alles wichtige Ziele, aber es ist nicht das große Ziel. Aber es gab jemanden, der in die Welt kam und für den sein Ziel vorherbestimmt war, weil es sein Vater so wollte. Wir wissen nun von den ganz wenigen Zielen, die es in seinem Leben gab. Und wir wissen wenig über diese Ziele. Außer von dem großen Ziel, da wissen wir viel von. Ganz bestimmt musste er erstmal heranwachsen und viel lernen. Und auch sicherlich viel erfahren und tun. So wie wir das ja auch in unserem Leben machen mussten. Heranwachsen und mit vielen uns auseinandersetzen. Aber er war in die Welt gekommen für ein ganz großes Ziel, das sein Vater hatte. Das vom Vater vorgegebene Ziel war auch das, was er sich gewählt hatte. Das Ziel war ein ganz wunderbares Werk der Kraft und des Segens und ein Werk des Sieges. Jemand schrieb dazu seine Erfahrung auf und sagte, und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, ja, fast eine Herrlichkeit, wie Gott sie selber hatte, eine Herrlichkeit, wie sie der einzige geborene Sohn Gottes hatte. Der Geist, der ein Teil Gottes war, durch den die Welt geschaffen wurde, wurde auf wunderbare Weise in die Welt als Mensch geboren. Ein Kind Gottes. Ein Kind des Geistes Gottes. Das Ziel für dieses Kind war vorgegeben, die Menschen zu lehren und selbst das zu tun, was Gott vorgegeben hatte. Doch sein Ziel liegt am Ende eines langen, langen Weges, bei dem jede Handlung, jeder Tag wieder ihre eigenen kleinen Ziele hat. Es schien, als würde das Ziel nie erreicht sein. Jetzt in der Osterzeit, am Karfreitag, denkt man daran, dafür ist der Feiertag ja da. Es kam das Ende als Verbrecher für diesen Menschen, von dem wir reden, mit Leid, Demütigung und einem grässlichen Tod. Aber das war nicht der Tiefpunkt mit Ende. Ostern hat auch eine sehr frohe Botschaft. Daher war es lange das freudigste und wichtigste Fest der Christen. Das Grab, in das man Jesus gelegt hatte, war nach 3 Tagen leer. Der Herr war auferstanden. Das war auch für seine Jünger kaum zu begreifen. Das ging auch einige Tage nach der Auferstehung so, dass sie es einfach nicht begreifen konnten. Ostern als ganz wichtiger Tag heute des Gedächtnisses. Und ihr wisst natürlich, dass wir von Jesus Christus sprechen. Das habt ihr bestimmt gleich gemerkt. Schon als ich vom Ziel sprach, war das sicherlich klar. Der Evangelist Lukas schreibt im 24. Kapitel, dass Jünger, die auf einer Wanderung waren, den auferstandenen Jesus trafen und ihn erst nicht erkannten. Er schreibt im 24. Kapitel ab Vers 30. Und es begab sich, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg, als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die 11 und ihre Genossen versammelt. Sie sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Während sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel in eurem Herzen auf? Sehet an meinen Händen und Füßen, dass ich es bin. Rühret mich an und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich es habe. Also am Karfreitag erinnern wir uns daran, dass Jesus gekreuzigt wurde, gestorben ist. Und dann zu dem, was wir Ostern nennen, war er auferstanden. Das Grab war leer, aber da wusste man noch nicht. Er ist weg, naja gut. Und er erschien Frauen und dann dem Apostel Petrus. Und das war natürlich so unglaublich, dass die anderen das gar nicht fassen konnten. Und dann zeigt er sich, wie hier, den Jüngern auf einem Weg in einen kleinen Ort bei Jerusalem, Emmaus. Und kommt wieder zurück nach Jerusalem in Erscheinung und zeigt sich seinen Jüngern und Aposteln. So, und nachdem er das gesagt hat, in Vers 40 geht es weiter, Lukas 24, 40. Indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Da sie aber noch nicht glaubten, vor Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ein Stück gebratenen Fisch und von einer Honigwabe. Und er nahm es und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden müsse, was im Gesetz Moses und in den Propheten und dem Psalm von mir geschrieben steht. Da öffnet er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, dass Christus leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen werde. Und dass in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden soll unter allen Völkern. Und fanget an in Jerusalem, Zeugen davon zu sein. Mit dieser Predigt, mit dieser Versammlung im Namen Christi wollen wir den Sohn Gottes ehren, seine Auferstehung, an die wir glauben, und bezeugen diese Auferstehung in unserem Glauben. Und wir wollen seine Zeugen sein. Ein ganz wunderbares Werk der Freikaufung von Sünden, der Erlösung, kam da zu Ostern in die Welt, das für uns ein großes Ziel setzt. Die Auferstehung zu einem Leben in der Welt Gottes, von der wir hier nur ein unklares Bild haben. Mitgekriegt? Das große Ziel, das uns gesetzt wird, ist die Auferstehung zu einem Leben in der Welt Gottes, von der wir hier eigentlich nicht viel wissen, nur unklare Bilder bekommen wir von dieser Welt Gottes. Aber dahin kommen wir. Das ist das Ziel, was Gott uns plötzlich vorgegeben hat. Nun mögt ihr denken, was für ein Ziel für eine Predigt. Das sagt er uns, was wir schon wissen, und erinnert uns an das, was wir schon glauben und hoffen. Ehrt man Gott so? Gibt man so Zeugnis ab für Gott? Also ich denke ja, sonst würde es ja nicht tun. Denn wenn es uns gelingt, ihn zu sehen, wie er gelitten hat, wie Jesus alles dafür gab, für uns den Weg zu schaffen und zu zeigen, dieses Ziel und diesen Weg, für den er sich selbst hergab, dann ist das eine ganz wichtige Sache. Wir wissen es ja schon. Wir haben es gehört, wir glauben dran, wir bekennen uns dazu. Aber ist es nicht so, dass man das immer wieder mal braucht? Wie einen warmen Kaffee oder einen warmen Tee, der in einem aufsteigt und einem Anregung gibt? Oder warmer Kakao oder was weiß ich. Zurzeit ist es ganz modern wieder geworden zu pilgern. Zum Beispiel der Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela auf den Spuren des heiligen Jakobus ist voll im Trend. Man macht spirituelle Erfahrungen dabei. Ja, man kann inzwischen, ist das gut vermarktet, sowas buchen. Den Kursteilnehmern im Spanischkurs, denen wird Spanisch beigebracht mit dieser Geschichte von diesem Weg und mit allen möglichen Dingen, die da zusammenhängen und so weiter. Im Fernsehen lief ein Film über eine buddhistische Priesterin in Japan, die von Tempel zu Tempel wanderte, wo sie an jeder Station der Tempel sich Inspiration holte. Und die härteste Art des Pilgerns, die ich kenne, gibt es in Tibet. Die Tibetaner pilgern zur heiligen Stadt Lhasa und messen den Weg oder einen Teil des Weges in ihrer Körperlänge aus. Das heißt, sie werfen sich zu Boden, stehen wieder auf, machen ein paar Schritte, nämlich da, wo vorher der Kopf war, kommen jetzt die Füße hin, dann legen sich wieder hin. Eine unglaublich anstrengende und zeitraubende Art des Pilgerns. Können wir uns vorstellen, Adam bräuchte wahrscheinlich nicht so lange nach Lhasa bei der Körperlänge, wie vielleicht Leute, die nicht ganz so kompakt gebaut sind wie er. Ich glaube, die Übersetzung kommt nicht durch. Okay, also eine sehr anstrengende Sache. Pilgern ist auf einmal wieder modern. Es wird gesagt, wie wunderbar das ist, immer zu sich selbst kommen. Und unser Ort hier, wo die Gemeinde ist, heißt ja bekanntlich Walle. Und den Namen hat der Ort von einer Kirche, zu der man eine Wallfahrt hinmachen konnte, also eine kleine Pilgerreise. Ja, zum Beispiel aus Bremen oder aus dem Umland pilgerten Leute hierhin, um ihr Anliegen vor Gott zu bringen, um besonderen Segen zu bekommen. Solche Pilgerreisen sind Unsinn. Sie mögen ja helfen, zur inneren Ruhe zu kommen, damit man auch beten kann und sich auf Gott besinnen kann. Aber sonst bringt es außer einer schönen Illusion und einem schönen Gefühl nicht viel. Und es ist richtig gefährlich, denn man meint, man hat was Großartiges gemacht, man habe ein Ziel erreicht und das wirkliche Ziel sieht man nicht mehr, man hat es aus den Augen verloren. Abgesehen davon haben derartige Aktionen nichts mit den Glaubensvorstellungen des Evangeliums zu tun, der Lehre der Apostel. Denen sind Pilgerreisen völlig fremd. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Johannes 14,6, können wir das nachlesen. Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Und sicherlich auch ein Teilziel des großen Ziels. Jesus setzt zunächst ein Zwischenziel. Leben im Geist. Bevor das große Ziel ist, gibt es noch Etappen, also Teile, Nebenziele. Und gemeint ist das Leben im Geist Gottes damit. Das hat man als Ziel vor Augen. Im Leben mit den Qualitäten zu gehen, also so zu leben, dass man Gott gefällt mit den Qualitäten, die man an Gott sieht. Mit Ehrlichkeit, mit Güte, mit Gerechtigkeit, Wahrheit, Friedfertigkeit und Gehorsam und Gottesliebe, wie Jesus sie gezeigt hat. Die gehören natürlich dazu. Das ist ein anderes Leben als Leben im Geist der Welt. Dieser Geist strebt nach Reichtum, Macht, Sinnesfreude und das Übervorteilen anderer. Und vielleicht fällt euch noch viel anderes ein. Auf alle Fälle viel Spaß gehört ja auch immer zu den Zielen. Nun ist es ja so, dass man auf einen Weg nicht vorankommt, wie ein Pfeil auf ein Ziel zufliegt. Es gibt kleine und große Ziele zwischendurch. Es gibt unzählige Zwischenstationen und Sachen, die zu tun sind. Wenn ihr überlegt, selbst wenn ihr eine Tasse Tee vor euch habt und ihr greift danach, eine Aktion mit einem Ziel. Zweites Ziel ist der Mund. Man merkt es, wenn man uns daneben kippt, dass man Ziel verfehlt hat. Aber natürlich ist das jetzt weniger gemeint, aber so gibt es auch im Glauben ganz viele Nebenziele, Teilziele und dergleichen. Erstes Ziel, vielleicht mal die Bibel lesen, bestimmte Stücke aus der Bibel lesen und so weiter. Und manch einer mag sich dann darin verlieren oder mehr Spaß an den Seitenwegen zu finden, als an dem Weg, der voranführt. Vielen ist so ein Weg zum Ziel schwer oder sie geben unterwegs auf. Die Bibel berichtet von Judas. Der verlor das Ziel aus den Augen, verriet Jesus und erhängte sich, statt zurückzukommen auf den Weg, der zum Ziel führt. Judas hätte zurückkommen können auf den Weg, der zum Ziel führt. Und er hat es verfehlt, verloren. Enttäuschung macht sich bestimmt breit, wenn es auf dem Weg zum Ziel mehr Frustration und Missgeschicke gibt, als man gedacht hatte. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sich enttäuscht von Jesus abgewendet hatten, als er am Kreuz starb. Von den Jüngern wissen wir, dass sie sehr enttäuscht und mutlos waren. Aber ihre Treue und ihr Glaube wurden nicht enttäuscht. Das Grab, in das der Tote Herr gelegt worden war, war leer. Und der auferstandene Jesus erschien ihnen. Na, da möchte man dabei gewesen sein. Das möchte man gesehen haben. Aber ich glaube, wenn man dabei gewesen wäre und es gesehen hätte, uns wäre es gegangen wie den Jüngern. Wir hätten selbst kaum glauben können. Das Grab, in das der tote Herr gelegt worden war, war leer. Und Jesus erschien ihnen. Das Ziel, wussten sie dann, war weder verfehlt, noch war das Streben danach vorzeitig abgebrochen worden. Es war in einer wunderbaren Weise erreichbar gemacht worden, wie sie, die Jünger, es nie gedacht hätten. Sie mussten das erst noch lernen, zu verstehen. Das Schwarze in der Mitte der Scheibe war punktgenau getroffen. Zong. Der Sieg Jesus über den Tod. Wisst ihr, früher reiste ich gerne im Zug. Heute macht es mir nicht mehr so viel Spaß. Man setzte sich ein schönes Abteil und wurde sicher und ohne weitere Anstrengung zum Ziel gebracht. Manchen Zügen konnte man sogar einen größten Teil der Reise verschlafen. Liegeplätze. Da hatte man ein Buch zum Lesen, einen Brief zum Schreiben und so weiter. Schwierig wurde es natürlich dann mit dem Umsteigen. Schaffte man noch rechtzeitig zum anderen Zug, vergaß man auch kein Gepäck, erwischte man auch den richtigen Zug. Aber weder die Jünger noch wir sitzen in einem Zug. Kein Zug, der uns voranbringt, der einfach vorangleitet und wir wissen, er trifft das Ziel. Das Leben geht voran. Wir sitzen nicht im Zug, aber zum Ziel müssen wir uns immer neu hinwenden, weil es so vieles gibt, das uns auffällt, das uns ablenkt und das als überbewertete Nebenziele erscheint. Unser Leben ist keine einfache Reise. Und zum Ziel, zu Jesus, ins ewige Leben zu kommen, ist eine immer wieder neue Konzentration und Anstrengung. So, ich hatte euch ja gesagt, dass das gar nicht so einfach war für mich, diese Predigt auszuarbeiten. Ich hatte es mir einfacher vorgestellt. Es gab nämlich viel mehr Probleme, als ich dachte. Ich hätte nämlich schrecklich gern von Reiseerlebnissen berichtet, die ich selbst hatte. Von dem Buch von John Bunyan, Pilgers Wallfahrt, das ich so ganz großartig finde. Von chinesischen Geschichten, die das Streben zum Ziel mystifizieren. Und bei all diesen Gedanken an diese vielen Sachen, die ich so gerne mitteilen würde, verlor ich fast aus den Augen, was ich euch mitteilen wollte. Nun hat eine gute Geschichte ein großartiges Ende. Und interessante, viele kleine Zwischengeschichten und Bilder. Die machen die Geschichte fesselnd. Und wehe dem Erzähler, der sich verliert beim Spinnen des Fadens, der sich durch die Geschichte zieht. In diesen Nebengeschichten und Bildern. Das wird keine gute Geschichte. Ich lernte mal einen Hobbykünstler kennen, einen Maler. Und er malte praktisch nicht mehr, denn er hatte so viel Spaß am Herstellen seiner Farben gefunden, die er nach alt überlieferten Rezepten selber herstellte, dass er nicht mehr zum Malen kam. Nun geht es mir ja hier nicht darum, Geschichten zu erzählen oder Bilder zu malen, sondern das Ziel und sein Erreichen zu beleuchten. Dem Maler gelang sein Ziel nicht, schöne Bilder zu malen. Er hatte sich verloren. Und wir als Christen, wir, die wir Jesus nachfolgen wollen, wollen uns doch nicht in kleinen Zielen verlieren. Das große Ziel ist, durch Jesus Christus zum ewigen Leben bei Gott zu kommen. Geben wir nicht auf dem Weg zum Ziel. Wir wollen doch bis zum Ende durchhalten und nicht wie Judas vorher zusammenbrechen. Wir wollen bis zum Ende im Geist Gottes leben und nicht im Geist der Welt. Und geben wir uns nicht Illusionen hin, das Streben nach dem Ziel sei schon das Erreichen. Und haben wir Mut, das Ziel ins Auge zu fassen und darauf zuzugehen. Und lassen wir uns nicht verwirren von den Anleitungen, wie das Ziel zu erreichen ist. Also, da wisst ihr bestimmt schon, was gemeint ist. Es gibt ja jede Menge technische Geräte, Kochrezepte, gute Ratschläge, Ausbildung und so weiter, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Kürzlich sagte Liesel, sie hat 60 Seiten Gebrauchsanweisung für ihr neues Handy bekommen oder sowas. Ich versuchte letzte Woche ein neues Betriebssystem auf meinen Computer zu bekommen. Überhaupt kein Problem. Und dann über eine virtuelle Maschine eine App laufen zu lassen. Leute, es war zum wahnsinnig werden. Versehentlich wischte ich mir mehrfach die neue Festplatte ab. Gestern oder vorgestern Abend hat es dann geklappt. Ich habe also zig Tage und richtig Nächte dran gearbeitet. Also wollte ich Hilfe im Internet suchen und dann kommen die Anweisungen. Und die sind schlimmer als das Problem. Und ihr merkt schon, worauf es hinausläuft. Solange man auf Jesus sieht und sein Opfer und seine Auferstehung und sein Bei-Gott-Sein, ist alles großartig. Doch wenn man sich dann damit auseinandersetzt, was die Bibel uns sagt, was zu tun ist, damit wir mit dem Herrn ans Ziel kommen, dann wird es schwierig. Aber ich sage euch, diese Schwierigkeiten sind alles wert. Man muss aber auch damit umgehen können. Nicht das große Ziel aus den Augen verlieren. Schauen wir nochmal, was zu Ostern geschah. Jesus starb scheinbar jämmerlich, wurde begraben und wurde verwandelt und damit kam es zu seiner Auferstehung. Damit hat er einmal die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen und dann den Tod überwunden und gezeigt, dass ein ewiges Leben bei Gott vorhanden ist. Dazu hat er Menschen den Weg zu Gott gewiesen und ihnen ein Ziel mit vielen Neben- und Zwischenzielen gezeigt. Heute an den Osterfeiertagen ist das die beste Zeit, sich noch einmal dankbar vor Augen zu führen, was Gott da für uns getan hat. Apfelzüchter und Besitzer von Apfelplantagen, denen ist es wichtig, schöne, schillernde, glänzende, makellose Äpfel zu produzieren, die man gut verkaufen kann. Aber es scheint, dass der Geschmack für sie nur von untergeordneter Bedeutung ist. Bei Gott ist das anders. Seine Äpfel treffen ihr Ziel. Saftig, schmackhaft, gesund. Auch wenn sie nicht so schön aussehen. Und das sind die wahren Ostereier für uns. Gott sei gedankt. Die Predigt ist noch nicht zu Ende. Aus einem bestimmten Grund. Denn das Ziel ist noch nicht erreicht. Es geht weiter und weiter, das ganze Leben lang. Wenn das Ziel erreicht wird, hat das Reich Gottes weder in Raum noch Zeit ein Ende. Wenn wir bei Gott sind, da gibt es kein Ende. Keine Grenzen, keine Zeit. Und unsere Freude und unsere Dankbarkeit ist auch nicht am Ende und wird auch nicht an ein Ende kommen. Und bis dahin mag Gott uns auf dem Weg Christi helfen, zum großen Ziel zu kommen. Jesus ist unser Ziel, unser Weg und bringt uns ins Ziel. Mag Gott uns dabei helfen, im Geist zu leben. Amen.